Herzlich willkommen zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich heute wieder mit dabei. Gekleidet, gesehen, ohne gesehen zu werden, im Safari-Look, unser Altbekannter.
Dirk Schwitzke, ich grüße dich, Andreas. Einen schönen Gruß auch von mir. Ich war, hatte schon kurz einen Moment bei deiner Pause gedacht, dass heute die besondere Intro wir darauf verzichten müssen. Wir sind hier in Schleswig-Holstein. Ich weiß, dass dieses Land dafür berühmt ist, dass es eine besonders laxe Regelung des Glücksspielgewerbes hat. Wahrscheinlich aber, wenn ich dich so höre, auch hinsichtlich des Betäubungsmittelkonsums.
Na wieso, aber es passt ja. Du hast eine Khaki-Hose an und immerhin kennst du ja auch schon die Themenvielfalt, die wir heute mitgebracht haben. Da geht es ja immerhin um drei Elefanten. Also von daher fehlt eigentlich nur noch dein Fotoapparat, Getränke, Rucksack.
Eine Überleitung wie aus dem Märchen.
Oder? Also von daher.
Traumhaft.
Traumhaft, genau. So soll es ja sein. Traumhaft auch der Podcast, den wir heute hier zumindest hoffentlich aufnehmen werden zusammen. Und wie gesagt, du bist ja nun mal bekannt als der Fashion-Papst in Deutschland, in der deutschen Podcast-Szene. Von daher musst du natürlich deinem Ruf auch gerecht werden. Und ich finde es halt immer gut, dass du natürlich auch die Themen, die du ja vorher dann von mir natürlich auch zugeschickt bekommst, damit du dich ja darauf vorbereiten kannst.
Also ich dich natürlich auswählen.
Ja, naja, dass du da dann natürlich auch mal adäquat und genau gerecht gekleidet bist. Wie gesagt, wir haben über Elefanten gesprochen und sind mitten in Teil 1. Da gibt es tatsächlich ja drei große Elefanten. Mhm. Vielleicht nochmal zur Klarstellung, wo kommt das her? Der Elefant im Raum ist sozusagen immer so ein Tier, jeder sieht es, keiner spricht drüber. Mhm. Weil es halt so skurril ist. Und das haben wir momentan tatsächlich auch an den Märkten so ein bisschen, obwohl über das erste Thema jetzt Renditen in den USA bei den amerikanischen Staatsanleihen, da wird schon drüber gesprochen, da reagieren die Märkte drauf. Siehst du den Renditeanstieg? 10-jährige US-Anleihen liegen ja derzeit bei 4,25% und damit auf 3-Monats-Hoch als mögliche Gefahr für die amerikanischen Aktienmärkte. Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Jetzt kannst du sozusagen dein Gewehr anlegen und losfeuern.
Gewehranlegung los. Also die Metapher, wie du schon richtig gesagt hast, hast du selber gemerkt, passt im Grunde nicht, weil darüber ja im Grunde jeder spricht. Also wir haben einen deutlichen Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen, gerade auch im Hinblick auf die zu erwartenden Wahlergebnisse, weil wir hier sehen können, dass beide möglichen künftigen Präsidenten, Kamala Harris und Donald Trump, beide Programme haben, die für deutlich höhere Staatsverschuldungen sprechen werden. Und Kamala Harris will ein Programm, das eben mehr auf Deficit Spending und eher auf der Ausgabenseite das US-Staatsdefizit noch erhöhen wird. Und Donald Trump ist dann eher auf der Seite der Einnahmen unterwegs und will eben Steuerreduktionen fortsetzen, die dann dazu führen, dass dadurch durch geringere Einnahmen eben das Staatsdefizit erhöht werden wird. Das US-Staatsdefizit ist ohnehin schon relativ hoch. Das Haushaltsdefizit ist jetzt auf einem Level von fast 10% von über oder bewegt sich bei über 5% jetzt schon, war 2020 wegen der Corona-Politik so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. In Klammern, in Kriegszeiten ist das natürlich immer etwas anderes. Die US-Staatsverschuldung ist jetzt deutlich über 100% des Bruttosozialproduktes gewachsen. Man kann natürlich sagen, die USA haben die Weltleitwährung und von daher kann die Notenbank der USA so viel von ihrem Geld drucken, wie sie will. Und von daher sind die USA in einer privilegierteren Situation als so mancher kleinere Staat, der entsprechende Staatsschulden hat. Aber vor dem gesamten Hintergrund ist jetzt zu erwarten, dass die Zinsen auf Staatsanleihen dadurch, dass man eben erwartet, dass immer mehr Angebot an Staatsanleihen entstehen wird, eben durch die höheren Schulden des Staates, auch weiterhin steigen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt in die Wahlen hinein weiterhin einen Anstieg der US-Renditen sehen, der US-Staatsanleihenrenditen sehen werden, die jetzt bei etwa 4,2% für 10-jährige US-Staatsanleihen und damit auf einem Niveau wie waren die 2024 schon mal, aber eben eher eine deutliche Erhöhung verglichen mit den Tiefs, die sie Ende September, Anfang Oktober hatten. Und was bedeutet das jetzt für Anleger? Natürlich ist es für Aktienanleger auch relevant, weil höhere Zinsen natürlich ceteris paribus für Aktien belasten. Projekte, die Unternehmen durchführen, werden teurer, die Finanzierung wird für Unternehmen teurer. Und für Anleger gibt es attraktive Alternativen als Anlagen für Aktien. Und von daher kann das tendenziell schon ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte sein. Wir sind jetzt in einer sehr spannenden Zeit. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und sagen, sehen, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt, das ist jetzt abgesehen von Black Swan Events, von unerwarteten Events, die natürlich immer eintreten können, ist zu sehen, dass wir schon das, was absehbar ist, sehr viele spannende Nachrichten haben werden. Einmal sind wir mitten in der Berichtssaison, auf der Mikroebene, was die einzelnen Unternehmen betrifft. Mhm. Und zum Zweiten ist schon absehbar, dass am 5. November eine spannende Wahl passieren wird, weil da noch einiges offen ist und in deren Vorfeld Diskussionen über die ein oder anderen Agendapunkte der beiden Seiten und über die Folgen möglicher Wahlausgänge für die US-Präsidentschaftswahl, aber auch für den US-Kongress, der spielt ja auch immer damit rein, die Märkte sicherlich mit bestimmen werden. Und da haben wir jederzeit, jeden Tag, durch diese verschiedenen Daten aus der Mikroebene, aus der politischen Ebene und dann aus der Makroebene relativ viel Ungewissheit, die jeden Tag aufs Neue verarbeitet wird. Und was sind dann Prognosen? Gilt insbesondere für diese Phase, dass Prognosen besonders schwierig sind, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Mhm. Und das sind einige spannende Tage.
Auf jeden Fall.
Was habe ich vergessen?
Gar nichts eigentlich. Du hast doch schon die beiden Hauptthemengruppen jetzt mit angesprochen. Ist ja gut, da gehen wir nämlich gleich nochmal drauf ein. Aber insgesamt, auch ich musste ein bisschen schmunzeln, sind die USA nicht eigentlich schon seit 2000 im Krieg gegen den Terror, wenn ich mich recht entsinne? Also da können sie ja theoretisch diese Karte ja schon seit gut 20 Jahren ziehen.
Also 1943, habe ich mal nachguckt, da war das Budgetdefizit am höchsten bei 26% oder 27% des Bruttosozialproduktes. Also von daher diese Kriegsausrede im Zweiten Weltkrieg noch etwas intensiver genutzt.
Ja, da siehst du, also von daher krass. Ja, da sieht man halt, wie die USA das Ganze so machen können, im Gegensatz zu zum Beispiel Europa. Du hast bereits schon gesagt, US-Wahlen, mega Thema, finde ich spannend, was sich da tut. Habe ich jetzt gleich auch nochmal einen kleinen Schmankerl mitgebracht. Es sieht ja so aus, dass wenn der neue Präsident Mr. Trump sein wird, Elon Musk auch eine tragende Rolle, also damit sozusagen mehrfach CEO bei seinem Unternehmen und zukünftig dann auch als Mitglied demnach hier als Vorsitzender. Was war das zur Regelung im Moment? Was wird hier zukünftig in Form von
Kostenersparnissen im öffentlichen
Dienst? Ich glaube, in irgendeiner, genau, Kostenersparnissen im öffentlichen Dienst, da soll er, glaube ich, den Vorsitz haben oder sowas, wenn ich es richtig in Erwägung oder richtig in Erinnerung habe. Also viel wird zu erwarten, das gerade auch schon gesagt, Neuverschuldung haben beide auf der Agenda, Demokraten sowohl wie die Republikaner, das geht ja auch nicht anders. Aber warum sind die Marktteilnehmer jetzt generell so nervös vor den US-Wahlen? Liegt es nur an einer möglichen Mitarbeit von Herrn Musk bei der neuen Regierung und Trump? Oder was sind da generell aus deiner Sicht heraus die größten Risikofaktoren?
Ja, ich glaube, auf die Märkte insgesamt hat diese Rolle von Elon Musk da am wenigsten Einfluss. Ich glaube, das ist eher ein reiner Opportunismus und ein Pragmatismus von Herrn Musk selber, der sich eben absichern will für den Wahlsieg von Donald Trump, der in den letzten Tagen eher wahrscheinlicher geworden ist. Und er sieht eben, dass für den Fall eines Trump-Wahlsieges sich das Einschleimen bei Donald Trump sicherlich lohnt, während im Falle eines Kamala Harris-Wahlsieges ihre Administration und Kamala Harris diesbezüglich wesentlich professioneller und nüchterner sind, weniger auf persönliche Animositäten Wert legen. Von daher wird ihm das im Erfolgsfall mehr nützen als im Nicht-Erfolgsfall von Donald Trump schaden. Insgesamt ist um auf die Frage einzugehen, warum ist vor den US-Wahlen die Nervosität so groß? Also einmal, weil sie natürlich in einem Umfeld von ohnehin einer spannenden Quartalsberichtssaison passiert und dann zum Zweiten, weil eben der US-Wahlkampf relativ offen ist. Also im Gegensatz zu dem, was man hier in der Berichterstattung in Deutschland sehen kann, spricht im Moment und in den letzten Tagen zunehmend einiges dafür, dass Donald Trump gewinnen wird. Selbst die landesweiten Umfragen sehen mittlerweile eher ein Patt, was allerdings erfahrungsgemäß bedeutet, dass in den entscheidenden Swing States, und das ist in den USA ja relevant, weil der Präsident ja nicht durch eine Direktwahl, sondern durch ein Wahlelektorat gewählt wird, das einem Mehrheitswahlrecht entspringt, in dem die einzelnen Bundesstaaten ihre Abgesandten entsenden, dass in den entscheidenden Swing States Donald Trump in mindestens 5 von 7 entscheidenden Swing States mehr und mehr vorne liegt. Und hinzu kommt noch, dass die Umfragen in den letzten beiden Wahlen, also in den Wahlen, wo Donald Trump angetreten ist, überwiegend die zu seinen Ungunsten Angaben vorausgemacht haben. Die Wahl letztendlich, Donald Trump letztendlich meistens mehr bekommen hat, als er von den meisten Umfrageinstituten vorher gesagt bekommen hat. Mhm. Abgesehen von einigen republikanischen Umfrageinstituten, die auch jetzt ein bisschen mehr noch ihn begünstigen. Also wenn das interessiert, da kann man empfehlen, zum Beispiel mal auf die Seite von, wir machen ja keine Schleichwerbung, von 270 to win zu gehen, mhm. also 270 in Ziffern to win. Da gibt es eine Übersicht über verschiedene Umfrageinstitute, jeden Tag aktualisiert. Und da kann man auch ein bisschen was über das Wahlsystem sehen. Und da sieht man schon, dass er in den meisten Swing States, abgesehen vielleicht von Wisconsin und Michigan, vor Harris Amendment liegt bei den meisten Umfrageinstituten und insbesondere bei den Umfrageinstituten, die bei den letzten beiden Wahlen schon richtig lagen, also den konservativen Umfrageinstituten, zum Beispiel Trafalgar Group oder Rasmussen, liegt er erst recht ein bisschen weiter vorne. Was bedeutet das jetzt für die Wahlen? Also wie wir schon gesagt haben, für die Märkte meine ich natürlich, was bedeutet für die Märkte, was wir schon gesagt haben, die für die Märkte, was die offizielle Finanzpolitik betrifft, sind beide Deficit Spending Leute, die eben eine Vergrößerung des ohnehin großen Staatsdefizits betreiben werden. Denn hinzu kommt, dass wir Protektionismus haben werden, dass wir Donald Trump noch stärker als Kamala Harris eine harte Handelspolitik gegenüber China, aber Donald Trump auch gegenüber anderen Verbündeten, gegenüber Verbündeten fahren wird. Und das bedeutet, dass ein jetzt mehr und mehr eingepreister Wahlsieg von Donald Trump eher für kleine Unternehmen und bestimmte Trump-Trades günstig sein wird. Das sind einmal kleine Unternehmen in den USA, US-Small-Mid-Caps, die eben kein großes internationales Geschäft haben und die wenig von Handelstarifen und Handelszöllen oder Handelszöllen von Einfuhrzöllen leiden würden. Dann spezielle Trump-Trades, die klassische republikanische Werte sind, wie zum Beispiel Gas- und Ölwerte. In Klammern, in der Praxis ist es meistens so, dass diese Werte gerade bei demokratischen Administrationen noch eher profitieren, weil die durch eine restriktivere Ölförderung von darauf basierend steigenden Ölpreisen meistens profitieren können. Klammern, Klammer zu. Und darüber hinaus dann auch gerade bei Donald Trump auch das Thema Krypto. Also er will so der Krypto-Präsident sein, wodurch er bei, insbesondere bei jungen Männern jetzt mehr und mehr beliebt wird. Und das sind so die Sachen, die von einem Wahlsieg von Trump profitieren würden. Und bei einem Wahlsieg von Harris, wenn es dann dazu kommt, würde man vielleicht eher sagen, dass davon vielleicht eher die internationalen Märkte profitieren könnten, weil durch den Protektionismus insbesondere viele europäische Staaten, aber auch asiatische Staaten beim Trump-Wahlsieg eher leiden würden, würde ich nach einem Trump-Wahlsieg oder auch in Vorbereitung auf einen Trump-Wahlsieg eher in den USA, auf die USA setzen als auf andere Märkte.
Na, ganz spannend, weil ich hatte mir zum Beispiel als klassischen Gewinner oder Gewinnerbranche bei einer möglichen Präsidentin in den USA in Form von Frau Harris, glaube ich, dass die regenerativen Energiewerte maßgeblich gewinnen werden. Das sieht man nämlich schon mit dem zunehmenden Wahlerfolg von Trump, haben die nämlich in den letzten Wochen massiv abgegeben. Also da hatte ich einige Unternehmen gesehen, die da echt drunter gelitten haben. Des Weiteren ganz spannend auch, ich habe jetzt gerade mal gesehen, tatsächlich soll Musk dann die Spitze eines Gremiums zur Kontrolle Staatsausgaben, das ist, was du gesagt hast, werden. Und er hat gesagt, er wird sich dafür einsetzen, dass landesweit autonome Fahrzeuge eingesetzt werden, insbesondere in Texas und Kalifornien soll es eben sein, dass eben sozusagen die ganzen öffentlichen Busse und Taxis und so weiter entsprechend durch diese Fahrzeuge dann ersetzt werden. Wobei ich mich natürlich frage, das dürfte ja eine Welle an Arbeitslosigkeit erzeugen, weil was sollen die guten Leute machen? Aber gut, das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall auch interessant, es gibt ja da die Wahllotterie beziehungsweise die Aktion auch von Herrn Musk, und zwar hat er eine Organisation gegründet, America PAC, die sich für die Meinungsfreiheit und das Recht, Waffen zu tragen, einsetzt. Also klassisch auf die Rednecks in dem Mittleren Westen auch mit abzielt. Und unter den registrierten Wählern in diesen Staaten, die sozusagen seine Petition unterzeichnen, eben für Meinungsfreiheit zur Meinungsäußerung und Recht, Waffen zu tragen, sollen 1 Million US-Dollar ausgewählt bzw. ausgelost werden. Da gibt es schon einige rechtliche Zweifel eben. Zum einen natürlich Gleichberechtigung. Was ist mit denen, die nicht registrierte Wähler in den jeweiligen Staaten oder dann betroffenen Gebieten sind? Und es zielt natürlich genau darauf ab, die Swing States, also da, wo man eben nicht genau weiß, wie entscheiden die sich halt in Richtung Trump zu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Wahlkampf mit diesen Auswirkungen oder auch mit diesen Einwirkungen besser, habe ich, glaube ich, vorher noch nie in dieser Form erlebt. Man merkt also, es drastifiziert sich von Wahl zu Wahl. Und das ist schon ganz spannend. Ich will ja auch, wie gesagt, lass das mal wertfrei erstmal so stehen. Das ist natürlich schon super spannend, was da passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so in den deutschen Medien in dieser Form so mitbekommt. Aber es ist schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und das, was du natürlich auch gesagt hast, finde ich auch sehr spannend. Auf jeden Fall immer gucken, gerade bei diesen ganzen Prognosen und Hochrechnungen, möglichst wirklich mehrere Quellen nutzen, die möglichst parteiunabhängig sind, weil ansonsten kriegt man da auch ein relativ verzerrtes Bild präsentiert, was oftmals leider nicht stimmt. Gucken wir als Drittes, du hast es bereits schon beim ersten Teil oder bei der ersten Frage so ein bisschen angeteasert. US-Berichtssaison läuft doch nicht so schicki, wie du mit deinem Outfit, damit der dritte Elefant jetzt hier erledigt ist. Vielleicht wird es ja der Dumbo oder der weiße Elefant, who knows. Ja, wie ist deine Meinung bisher zur Berichtssaison?
Muss ich erst mal bei dem Thema, wo du das Stichwort gibst, ganz große Abbitte leisten. Ich habe mich bei der letzten Woche nämlich ja bei der Vorausschau auf die Quartalszahlen groß vertan, du kennst schon bei den Amazon-Zahlen. Da hatte ich eine wohl nicht so sehr zuverlässige Quelle, die Amazon-Zahlen auf diese Woche statt auf die nächste Woche verlegt hat. Aber mea culpa, das kommt davon, wenn wir kein Bloomberg-TV, wenn wir kein Bloomberg-Terminal hier im Büro haben. Ja. Aber um da dann auch gleich die Kurve zu kriegen, ich sage, bis jetzt ist es eher so, ja, weder Fisch noch Fleisch, es ist von allem etwas da, würde ich sagen, aber da die gerade ganzen großen Werte, wie zum Beispiel die Amazon, jetzt eben doch nicht diese Woche angefangen haben zu berichten, sondern die großen Magnificent Seven Werte, die das größte Marktgewicht in den USA bekanntlich haben, erst in der nächsten Woche anfangen, denke ich, wäre es jetzt, um eine ganz billige Ausrede zu nehmen, zu früh zu sagen, wie die Quartalsberichtssaison jetzt gelaufen ist. Ich würde sagen, bei den Finanzwerken ziemlich gut. Haben sich auch gut entwickelt daraufhin. Es gab einige Enttäuschungen, es gab einige positive Zahlen, General Motors, jetzt Tesla, kommen wir gleich noch drauf. Ja. Man kann auch nicht so die Branchen direkt einteilen. Das ist ein Stockpickers-Markt, würde ich sagen. Und da haben wir jetzt schon mal Spannendes gesehen und wir werden da wahrscheinlich die nächsten Wochen auch noch einiges Interessantes sehen, wo man auf die Einzelwerte achtet, was auch noch ein bisschen Spannung bietet, um von der Vorfreude auf die US-Präsidentschaftswahlen abzulenken.
Na, ich fand es ganz spannend, du hast recht. Also natürlich Tesla, klar, gestern jetzt gerade brandfrisch, also wir nehmen am Donnerstag auf, heute am 24. Natürlich nachbörslich 12% im Plus, das muss man nicht mehr reinziehen. Netflix ebenfalls natürlich mit extrem guten Zahlen. Die Bankenwerte mit guten Zahlen, aber hier muss man wirklich sagen, das sind natürlich auch die plakativen Werte. Also das sind die Werte, die bekannt sind, auf die man guckt, die natürlich auch maßgeblich sind für die letzte Bewegung in den Aktienmärkten. Aber man darf halt nicht vergessen, dass wir natürlich zum Beispiel Boeing, die Zahlen, wir reden ja gleich in Teil 2 drüber, Katastrophe, ja auch andere Unternehmen teilweise wirklich mit Zahlen, wo man sich fragt, um Himmels Willen, was haben die im vergangenen Jahr beziehungsweise in den letzten 3 Quartalen gemacht? Also alles so Dinge, die halt so ein bisschen nach hinten auch rutschen. Auch die Reaktion von Boeing finde ich eigentlich noch verhalten darauf. Wie gesagt, sprechen wir gleich. Und das ist so ein bisschen für mich symptomatisch. Also die Zahlen alles andere als alles schicki. Die Grundlage sieht sicherlich nicht verkehrt aus, das kann man ganz klar attestieren. Aber man muss halt, wie schon sagst, wirklich Stockpicking betreiben. Also jetzt sagen, die Berichtssaison ist so gut, man kann sozusagen alles blindweg kaufen, alles No-Brainer, das funktioniert so nicht. Sondern man hat auch viele Unternehmen, ich glaube eine Freeport McMoRan zum Beispiel kam auch nicht so mit dollen Zahlen um die Ecke. Da gab es so einige Unternehmen, die schon auch wichtig sind und die halt nicht überzeugen konnten. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die Erwartungshaltung so hoch ist, sondern es liegt einfach daran, weil die Konjunktur nicht homogen gut verläuft, sondern dass die eben sehr heterogen ist. Wir haben einzelne Bereiche, die laufen gut, wie Technologie, Halbleiter in Teilen ja auch nur. Da sieht man es auch schön, Halbleiterbranche immer wieder ein gutes Beispiel. Alles, was mit KI zu tun hat, läuft wie geschnitten Brot. Alles andere ist nach wie vor wirklich schlecht. Intel, ja, Zahlen, da hätte man einen Finger in den Hals stecken können. Texas Instruments auch mit schlechten Zahlen, witzigerweise aber die Aktie im Plus, ja, weil der Markt wieder Negatives erwartet hat. Das so ein bisschen mal zur Stimmungslage vielleicht, aber wie gesagt, wir gehen gleich in Teil 2 nochmal drauf ein. Du kannst jetzt sozusagen deine Fotokamera oder Gewehr wieder wegstecken, die Elefanten sind erlegt und wir gehen in Teil 3 jetzt auf Großwildjagd, gucken wir auf die Raubtiere an der Börse. Bis dann, macht's gut.
Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Common Airburn Börsenpodcast zu Teil 2 zu den Top-Aktien, die unsere Kunden bei der Comdirect diese Woche besonders stark gehandelt haben. Da haben wir zum einen einen alten Bekannten, die Tesla. Was halten wir davon, Andreas?
Ja, für gut, was wir davon halten, weiß ich nicht. Du bist ja wahrscheinlich Tesla-Fanatiker und hast 5 so eine Wagen und in verschiedenen Farben jeweils für den jeweiligen Werktag stehen.
Mindestens.
Cybertruck in 5 Farben. Genau, in Cybertruck. Sehr schön. Nein, man kann natürlich sagen, badauts. Also Tesla hat geliefert und zwar mehr, als wirklich die Marktteilnehmer erwartet haben. Und hier muss ich sagen, was ich ganz spannend fand, dass tatsächlich dieses Thema Robotaxi von den Märkten so krass derzeit gesehen wird. Und ich glaube, dass das wirklich ein massiver Beschleunigungsfaktor für dieses Thema ist. Ich habe eher so gedacht, okay, das kann noch eine Weile dauern, ehe wir hier wirklich selbstfahrende Autos auf den Straßen in Form von zum Beispiel Taxi und also Taxidienstleistungen sehen werden. Aber diese Geschwindigkeit, die da jetzt rangelegt wird, also wir haben das in China schon gesehen, da gibt es Großstädte, da fahren die tatsächlich schon, dass ja Baidu und andere Unternehmen sind da ganz weit vorne. Und jetzt ist es halt auch so, dass Elon Musk hier wirklich in Amerika also wirklich massiv aufs Gaspedal drückt und da versucht sozusagen diese ganze Thematik nach vorne zu bringen. Ich werde auch gleich sagen, warum. Insgesamt erstmal vielleicht zu den harten Facts. Im dritten Quartal 2024 ist der Gewinn auf 72 US-Dollar-Cent die Aktie gestiegen, übertraf die Erwartung um, kann man sagen, Pi mal um 12 Cent, also 0,596 US-Dollar sind als Konsens erwartet worden. Im Vorquartal, Vorjahreszeitraum, hatte das Unternehmen noch 58 US-Dollar-Cent gemacht. Also man sieht hier, der Markt ist eigentlich eher so ein bisschen davon ausgegangen, das, was wir in Europa sehen, also eher eine ganz, ganz geringe Wachstumsrate, nur weil ja eigentlich der Konsument ja keinen Bock mehr hat, sich eben im Endeffekt Autos zu kaufen. Das scheint aber bei Tesla tatsächlich anders zu sein. Also der Gewinn ist um sage und schreibe 17% auf rund 2,17 Milliarden Dollar gestiegen. Wahnsinn. Also ich kann das ist wirklich so ein Punkt, wo ich auch heute, also am Donnerstag, echt auch gespannt war, wie die deutschen Autowerte darauf reagieren werden, weil ich mich eigentlich auch wundere, die sind im Plus, aber eigentlich müssten sie ja tendenziell im Minus sein, weil Tesla klaut den ja Anteile. Also wenn die Leute überhaupt keinen Bock haben, momentan Autos zu kaufen, sie kaufen aber trotzdem welche und das bei der Konkurrenz, heißt ja nicht, dass sozusagen insgesamt die Konsumstimmung besser geworden ist. Also da würde ich auch nochmal ein Fragezeichen da machen. Ich bin echt gespannt, wie die deutschen Autowerte abschneiden werden. Aber insgesamt tolles Ergebnis, kann man gar nicht anders sagen. Spielt natürlich auch wieder die klassische Rolle bei Tesla, immer wieder das alte Thema CO2-Zertifikate, die auch da entsprechend gekauft bzw. verkauft worden sind. Und da auch eine wesentliche Rolle natürlich bei der Gewinnentwicklung mit einnehmen. Umsatz im Berichtszeitraum lag bei 25,19 Milliarden Dollar nach 23,35, also hier wirklich ein operatives Plus, was man sehen kann. Und die Prognosen lagen hier eigentlich einen Ticken höher. Also man sieht, hier wurde auf der Kostenseite viel gemacht. Das ist ja auch ein Klassiker. Elon Musk ist ja wirklich auch relativ schnell dabei, heftigst auf Situationen im Konzern zu reagieren. Ich erinnere mich, da wurden mal Mitarbeiter entlassen, dann wurden die irgendwie ein halbes Jahr später wieder alle, also neue eingestellt, weil man die doch gebraucht hat und so. Also das ist da ein Hire-and-Fire-Prinzip. Wirklich Wahnsinn. Also insgesamt sind auf jeden Fall 462.890 Fahrzeuge, ich habe die nicht alle selber gezählt, das ist die offizielle Zahl, ja, Auslieferungsplus von 6,4%. Und jetzt halt zu dem wichtigen Thema Robotaxis, also er drückt da wirklich aufs Gaspedal, er will das nach vorne bringen und sieht das wirklich als Wachstumstreiber für den Konzern insgesamt. Es gibt da Schätzungen, dass man dadurch annimmt, dass wenn diese Robotaxis wirklich in den USA in den Markt kommen, sich die Produktionskapazität von Tesla nochmal verdoppeln kann, also dass man dann in Richtung 1 Million kommt, also in der Liga eigentlich, von auch dann endlich mal, also pro Quartal, von so einer Volkswagen und so weiter in die Richtung zumindest mal geht. Gut, Volkswagen, Toyota liegen jetzt bei 10 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, aber ich meine, man sieht halt hier, was für Wachstumsraten da möglich sind. Anderes wichtige Thema war, und fand ich auch ganz spannend, dass man jetzt ein günstigeres Tesla-Modell rausbringen will im kommenden Jahr, dass man also nochmal an die unteren Einkommensgruppen geht und dort sozusagen auch die Möglichkeit gibt, die Wagen im Endeffekt zu kaufen. Also all in. Ja gut, was soll ich sagen, tolle Zahlen, klar, der Markt hat es gezeigt. Ich hätte es ganz ehrlich nicht erwartet, ich hätte gedacht, dass da schlechte Zahlen kommen, hätte auch ja tendenziell mit einem Kursrückgang gerechnet, bin also selber überrascht worden, habe zum Glück jetzt nichts drauf gemacht, aber insgesamt, also ein Unternehmen, was man auf der Rechnung haben muss. Wir haben ja darüber gesprochen, es ist ja auch kein klassischer Autokonzern, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ja. Denke ich, sehe ich genauso. Also da war natürlich eine kleine Ergänzung dazu. Also sehe ich im Grunde genauso, auch wenn ich, wie gesagt, skeptisch bin, was Tesla als langfristiges Investment betrifft, weil mir das so erratisch ist. Aber man muss eben auch sehen, dass dieser Stunt von Elon Musk im Hinblick auf den US-Wahlkampf im Grunde als geschicktes Lobbying zu sehen ist. Und wie gesagt, er vergibt sich dabei nicht, einfach der Weg des geringsten Risikos. Bei Donald Trump hat er jetzt einen Stein im Brett und sollte er doch nicht gewinnen. Kamala Harris ist professionell genug, der ist das egal, was da, deren Administration wäre das egal. Also von daher ist es genau der richtige Zock, den er da macht.
Ja. Richtiger Zock, weiß ich nicht unbedingt. Boeing? Kann man eher Boeing?
Jetzt kommt der Absturz.
Ja, ja. Vom Sturzflug zum Phoenix-Anstieg oder vom Phoenix-Anstieg zum Sturzflug? Wie siehst du die Aktien?
Man kann das positiv sagen und es gibt möglicherweise eine Turnaround-Story. Also, aber auch nur, wenn man es sehr positiv sehen will. Ja, also Boeing ist natürlich eine Ikone der US-Wirtschaft, eine Ikone der US-Industrie und in dem Duopol mit Airbus beim Verkehrsflugzeugmarkt an sich in einer ganz tollen Position, nur die haben so viele, bei Boeing muss man sehen, die haben früher, als wir noch jung waren, war Boeing ein klassisches Ingenieursunternehmen, das auch von Seattle, da wo die Fabriken sind, aus gemanagt wird. Und irgendwann ist dann jemand auf die Idee gekommen in den 90er oder Nuller Jahren, Shareholder Value ist angesagt, wir trimmen das jetzt auf Effizienz und lassen es von einer fernab der Hardware stehenden CEO-Abteilung managen und von, ich glaube, Chicago sitzen die offiziell jetzt irgendwo an den Great Lakes und weit ab von denen, die eigentlich Arbeit machen und trimmen das dann eben auf Effizienz. Und da ist eben das bei rausgekommen, was man jetzt in den letzten vielen Jahren schon sehen kann. Ein Desaster nach dem anderen, sowohl im Zivilflugzeugbau als auch im Defense-Bereich, vor allem im Zivilflugzeugbau, gerade weil man da ein Duopol hat, ist es so auffallend, dass das wirklich für die Weltwirtschaft oder für eine gesamte Branche und damit für die Weltwirtschaft einschneidende Konsequenzen hat. Die Aktie selber, gut, das Unternehmen hat jetzt noch eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Milliarden Dollar, ist aber in den letzten 5 Jahren hat die Hälfte an Marktwert verloren. Für so ein großes Old Economy Unternehmen ist das schon bezeichnend. Und es ist allein in den letzten Jahr um -18% fast. Und ja, man muss, was muss man setzen, wenn man da jetzt reingeht? Also es ist ein Restrukturierungscase, man muss darauf setzen, dass das Unternehmen sich jetzt fängt. Es hat ja auch neben der Zivilflugzeugsparte eine Defense-Sparte. Mittlerweile durch das Schrumpfen der Zivilflugzeugsparte jetzt vom Umsatz her etwa gleich viel Verteidigung wie Zivilflugzeugverkaufe, jeweils 18 Milliarden Dollar jetzt im Quartal. Sie haben jetzt einen Verlust gemacht von 6,2 Milliarden Dollar in diesem Quartal. Mhm. In den letzten 9 Monaten fast 8 Milliarden Dollar. Und das ist eben ein Restrukturierungscase. Sie haben jetzt, der neue CEO hat jetzt angekündigt, wenn man darüber beim klassischen Großkonzern redet, ist das an sich schon besorgniserregend, dass man über die bisherige Kreditlinie bei Banken von 10 Milliarden Dollar jetzt 10 Milliarden Dollar weitere Liquidität von Banken erhalten hat und jetzt 20 Milliarden Dollar Liquidität hat. Da redet man also von einer Runrate, was eigentlich so bei Startups ein Thema ist. Ja. Und man setzt jetzt darauf durch eine Kapitalerhöhung. Wiederum spricht nicht für ein Aktieninvestment in der jetzigen Situation und weitere Fremdmittel, also Schulden, 25 Milliarden Dollar zusätzlich aufzunehmen. Nebenbei sollen Restrukturierungsmaßnahmen greifen. Man plant 10% der Belegschaft von insgesamt 170.000 zu kürzen. Man weiß, bei solchen Programmen sind es dann auch immer nicht unbedingt diejenigen, die man am ehesten loswerden will, die als erstes gehen. Und ja, muss eben darauf setzen, wenn man da jetzt einsteigen will, dass die Restrukturierung greift und dass die Probleme, die man hat bei dem neuen 777-Modell, dem Brot- und Buttergeschäft der 737 MAX, dass das eben in den Griff kommt und dass man da zu alten Zeiten zurückkommt. Ich habe mir auch mal Airbus angeguckt, den großen Wettbewerb von Boeing. Eines der größten und wichtigsten Industrieunternehmen Europas. Der Unternehmen, wo Europa wirklich einen der Marktführer hat. Also systemisch relevant ist Europa, glaube ich, ansonsten nur bei ASML, dem Chip-Produzenten oder den Chip-Maschinenproduzenten. Ansonsten ist Airbus da, glaube ich, mit einer der wichtigsten Unternehmen in Europa. Da würde ich jetzt aber eigentlich auch nicht reingehen wollen unbedingt. Die sind, haben sich positiv entwickelt, sind profitabel, aber haben auch schon ein Kursgewinnverhältnis von 36, also das war nicht gerade billig. Was ich ganz spannend finde in der Branche, wenn man sich jetzt mal angucken, ist die Embraer. Das kennen vielleicht einige von Kurzstreckenflügen. Die kleinen Flugzeuge, die auch in Europa gekauft werden, das ist ein brasilianisches Unternehmen, das eben bei Verkehrsflugzeugen bis 100, Kurz- und Mittelstreckenverkehrsflugzeugen bis 100 Passagiere stark ist. Die sind, sehen ganz spannend aus.
Davon hast du ja im Garten stehen.
Davon nicht so viele wie du, aber auch eins, ja. Und ja, muss man eben wissen, dass das ein brasilianisches Unternehmen ist. Das ist natürlich das Emerging Market Risiko. Die Leiden würden natürlich auch unter Protektionismus einer neuen US-Regierung leiden. Aber die finde ich da in der Branche am ehesten interessant. Es sei denn, man will sich in den Defense-Bereich gehen. Da reden wir gleich noch über Lockheed Martin. Aber ansonsten drängt sich sowohl Airbus als auch Boeing für mich nicht unbedingt als Depot-Schwergewicht auf. Wie siehst du das?
Nee, als Depot-Schwergewicht gar nicht. Also erinnert mich so ein Zitat von Gordon Gekko aus Wall Street, der Hund hat ein paar Flöhe und zwar ein paar viele. Nein, bei Boeing ist tatsächlich auch noch ein anderes Motto, wenn du glaubst, kann nicht schlimmer kommen, kam schlimmer. Mhm. Und so ist es tatsächlich so. Heute kam ja gerade die Meldung, dass die Boeing-Mitarbeiter, die Mechaniker, die Gehaltserhöhung um 35% abgelehnt haben. Mhm. Das heißt also, die haben hier wieder das Problem, weil nämlich zuletzt ja die Produktion stehen geblieben ist, weil die Mechaniker gestreikt haben. Also dann auch noch in so einen Zeiten, dann auch immer wieder hier nochmal natürlich ganz klar die Kritik seit 2019, als die beiden 737 MAX da abgestürzt sind. Die Kommunikation von den Konzernen war damals einfach eine Katastrophe, das kann man gar nicht anders sagen. Also man hätte da wesentlich anders vorgehen sollen. Das habe ich damals auch in dem Podcast hier immer wieder auch angesprochen, dass mir das einfach, dass ich glaube, das fällt ihnen nochmal auf die Füße. Im Endeffekt hatten sie damals nur Glück gehabt, dass ich glaube, Präsident Trump war es noch, der gesagt hat, egal was komme, man steht hinter dem Konzern, weil es eben ein nationales Symbol halt auch ist. Die NASA ist damit verbunden. Man hat ja auch Rüstungsbereiche bei Boeing mit drin. Und deswegen ist da, glaube ich, damals so whatever it takes Aussagen getätigt worden, was den Kurs ja ein bisschen gestützt hat. Aber man hat halt daraus auch sehr, sehr wenig gemacht. Also der neue CEO Ortberg hat das ja im Brief auch nochmal gesagt, dass man das Vertrauen zerstört hat. Er sprach von zerbröselt, was ich jetzt sehr niedlich in dem Zusammenhang finde, muss ich gleich an Krümelmonster denken. Aber und was ich halt auch bedrohlich finde für so einen Konzern, 20 Milliarden hört sich in unseren Zeiten jetzt nicht viel an, aber du hast gesagt 100 Milliarden Market Cap, das heißt ein Fünftel für ein Industrieunternehmen in einer kriselnden Zeit bei 4% Marktzins momentan. Das ist schon ein ordentlicher Haufen, der da abgearbeitet werden muss. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Das sind also wirklich auch Zinslast, die da eben auf dem Konzern zukommt. Und das sollte man halt auch nochmal in Erwägung ziehen. Also es wird die Ergebnisse auf jeden Fall so oder so beeinflussen. Und die Restrukturierung, die da ansteht, dass man eben diese vielen Mängel wieder im Griff bekommt, dass man den Konzern wieder auf links dreht, das wird dauern. Also ich denke wirklich, das ist ein Unternehmen, klar, Watchlist aufgrund schon der Größe, sehe ich auch so, aber vor 2026 sehe ich da ehrlich gesagt überhaupt keine Notwendigkeit, auch nur ein Euro in irgendeiner Form zu investieren, weil ich wirklich glaube, klar, die werden ein bisschen ansteigen, dann wird es im Quartal wieder gehen, was ein bisschen scheiße ist. Und so wird das Ganze hin und her gehen. Also von daher für mich auch momentan No-Go-Area.
Mhm. Kommen wir zu einem weiteren Unternehmen aus einer ähnlichen Branche oder aus dem nicht-zivilen Bereich, ein Wettbewerber aus dem nicht-zivilen Bereich von Boeing, Lockheed Martin. Ja. Hat der Rüstungskonzern Ladehemmung?
Also bei Lockheed Martin ist wirklich mal empfehlenswert, sich den Langfristchart anzusehen. Wenn man den sieht, glaubt man wirklich, man würde oben den Namen überblenden, das könnte eine Apple, eine Amazon oder eben auch ein anderes Hightech-Unternehmen sein. Und das ist es eigentlich auch. Also Lockheed Martin ist wirklich ein Technologiekonzern, der in vielen Technologien ganz, ganz weit vorne ist. Leider muss ich sagen, hauptsächlich im militärischen Bereich. Das heißt also, man ist hier im Rüstungswesen sehr groß. Man stellt Hubschrauber her, Flugzeuge, also F-35, Kampfbomber und so ein Kram, Kampfflugzeuge, U-Boote und so weiter und so weiter. Also in vielen, vielen Bereichen und hängt natürlich damit ganz klar und eng mit dem amerikanischen Vorgehen weltweit zusammen. Das heißt also Ukraine-Konflikt, Nahe Osten und so weiter und so fort. Alles, was damit zu tun hat, ist natürlich dann im Endeffekt für den Konzern insgesamt förderlich, um es mal vorsichtig zu nennen. Und hat natürlich den Konzern einfach auch im Endeffekt viel, viel Geld eingebracht. Wie gesagt, Chart an dieser Stelle ist empfehlenswert, sich den anzuschauen, ist wirklich Wahnsinn. Die haben auch noch ein paar andere Technologien, die wirklich state of the art sind und noch gar nicht so stark ausgerollt sind, aber erst wahrscheinlich ausgerollt werden. die wirklich auch sehr, sehr interessant sind, was man eben nochmal im Hinterkopf behalten sollte. Insgesamt sah es zumindest mal so aus, die kamen in dieser Woche auch mit Zahlen. Ihr dürft euch nicht wundern, wir haben in diesem zweiten Teil jetzt hauptsächlich Unternehmen, die mit Quartalzahlen gekommen sind, weil es natürlich einfach der Aktualität auch gezollt ist und weil auch viele von euch gesagt haben, die wollen mal ein paar Unternehmen, die so ein bisschen zwar in der ersten Börsenliga sind, aber die halt nicht so im Fokus von eben deutscher Börsenberichterstattung sind. Und das sind ja meistens so, also die Konzerne, ich war selber verwundert, man findet wirklich sehr wenig über zum Beispiel Lockheed Martin oder auch bei den Boeing-Zahlen ist das eigentlich auch gar nicht so breit getreten worden. Egal, gut, also auf jeden Fall, wir machen das hier und natürlich auch nochmal der Aufruf, wenn ihr Unternehmen habt, die ihr interessant findet, könnt ihr es gerne machen, einfach eine Mail schreiben oder in Kommentare, wo ihr das immer seht oder hört, runterschreiben und entsprechend nehme ich das natürlich gerne hier mit rein. Ansonsten, die Gewinnentwicklung sah ganz gut aus, 6,84 Dollar sind erzielt worden, Prognose lag bei 6,50 Dollar, also 34 US-Dollar Cent besser als die Analysten gehofft hatten. Umsatz belief sich auf 17,1 Milliarden, lag aber unter den Erwartungen von 17,37 Milliarden US-Dollar, die die Analysten erwartet haben. Hängt natürlich auch damit zusammen, Währungsschwankungen, Kosten, die natürlich gestiegen sind auf der einen Seite, beziehungsweise der Umsatz hängt natürlich davon zusammen, wenn die Kosten ja rückläufig sind, sprich wenn zum Beispiel, wie gesagt, Währungen anders sind oder wenn Produkte halt in Teilen eben auch in Anführungsstrichen günstiger werden, dann spiegelt sich das Ganze natürlich auch in der Umsatzentwicklung dahingehend wieder. Es müssen also nicht immer nur auch die Aufträge direkt sein, sondern kann natürlich auch solche Dinge wie eben zum Beispiel Währungseffekte und dergleichen da eben mit unterkommen. Ansonsten, die Prognosen wurden nochmal bestätigt, hatten sogar einen leichten Ticken angehoben auf 26,65 Milliarden fürs Gesamtjahr, 26,44 sind erwartet worden und man hat auch nochmal die Prognosen für die kommenden Jahre entsprechend angepasst und war eigentlich gar nicht so verkehrt. Man sieht aber auch hier, dass wie soll man sagen, der Markt so ein bisschen gesättigt halt auch ist. Also man sieht natürlich, dass die ganzen Rüstungsaktivitäten der Länder einfach schon sehr stark auch fortgeschrieben sind, die beziehungsweise sich in den kommenden Jahren noch weiter fortsteigern werden. Aber man hat hier auch so ein bisschen den Rheinmetall-Hensoldt-Effekt. Also der Markt antizipiert das ja. Also man kann ja sehen, okay, man weiß jetzt, die und die Staaten müssen die und die Neuausgaben im Rüstungsbereich tätigen. Davon werden die und die Unternehmen im Endeffekt profitieren. Und das ist halt auch schon alles eingepreist. Und demzufolge ist natürlich erstmal, sag ich mal, die Fantasie aus so einen Aktien draußen, das hat man ja auch gesehen, obwohl es eben starke Quartalszahlen waren, obwohl man sogar noch eine Dividendenerhöhung angegeben hat, sind die Aktien nochmal unter Druck gekommen, leicht. Also man hat Gewinnmitnahmen gesehen. Und das ist für mich einfach auch so ein Zeichen, da ist auch irgendwo das Limit erreicht. Also ich meine, ich finde es ja gut, ich hoffe, dass wir Frieden bekommen auf der Welt und dass das alles in dieser Hinsicht da dann natürlich schlecht für so ein Unternehmen ist, aber gut für die Menschheit. Aber das sind halt, so funktioniert Börse. Und das finde ich immer ganz spannend, dass man das auch an dieser Stelle mal so sagen kann, weil es halt keinen Sinn macht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, darüber darf man nicht reden. Das sind Unternehmen, die sind sondern das sind natürlich Unternehmen, die werden an den Börsen gehandelt, die profitieren davon. Das kann man dahingehend ausdrücken und das haben wir ja auch gemacht. Wie siehst du die?
Also grundsätzlich bin ich für diese Branche insgesamt bullish, gerade auch im Hinblick auf die zu erwartenden Präsidentschaftswahlen. Also wenn Donald Trump gewinnt, was ich mir selber ja auch nicht wünsche, aber mittlerweile erwarte, dann denke ich, werden gerade diejenigen, die Rüstungskonzerne, die mehr internationales Geschäft haben, profitieren, weil Donald Trump gerade die Verbündeten dazu antreiben wird oder dazu motivieren wird, mehr für Rüstung auszugeben. Also die USA geben knapp 4% ihres Bruttoinlandsprodukts für Rüstung aus. In Deutschland spricht man darüber, dass selbst 2% die meisten zu viel ist. Und das geht eben vielen Europäern so. Und das wären, wenn dann tendenziell Rüstungskonzerne, die nicht nur für den US-Markt, nicht nur die großen strategischen Waffen, die die US-Streitkräfte selber nutzen, wie zum Beispiel eine Northrop Grumman oder eine General Dynamics, interessant, sondern die auch viel für an Waffen, die eben auch exportiert werden, nutzen. Und da wäre Lockheed Martin oder auch eine RTX ziemlich weit vorne. Und Lockheed Martin im Gegensatz, also RTX, also ehemals Raytheon, ist in den letzten Jahren noch besser gelaufen. Also Jahresperformance von Lockheed Martin etwa bei 27-28%, von RTX um die 70%. Bei Lockheed Martin gilt aber noch mehr als bei RTX, das ist eben ein reiner Rüstungskonzern. Das wären General Dynamics, das wirst du kennen, auch Privatflugzeuge, also Gulfstreams herstellt, da ist Andreas Kunde. RTX auch Zivilflugzeugbau zuliefert, das Lockheed Martin eben reiner, fast weitgehend reiner Rüstungskonzern. Also wenn man in die Branche investieren will, wobei ich da auch finde, dass auch die deutschen und die europäischen Rüstungskonzerne natürlich mehr Nachholbedarf haben. Also auf 5-Jahres-Sicht ist eine Rheinmetall um 360% gestiegen und eine Lockheed Martin um 60%. Also da sieht man schon, wenn man so die Proportionen sieht der Verteidigungsbudgets in Europa und in den USA, dass möglicherweise hier mehr Nachholbedarf ist. Also das ist nur so als ein Aspekt.
Hier können wir nochmal einen Vorausgucker machen. Wir haben ja sozusagen ich habe ja die Unternehmensliste zusammengestellt mit deiner Reiseroute, die du ja bald in den USA absolvieren wirst. Du bist ja im November entsprechend dort. Und vielleicht gehst du ja auch in den einen oder anderen Themenpark von dem Unternehmen, was wir jetzt gleich entsprechend besprechen werden, und zwar die Verizon. Die haben Zahlen ebenfalls vorgelegt, aber Börse hat verschnupft drauf reagiert. Steht da vielleicht jemand auf dem Kabel?
Jein, also die Branche ist ohnehin, sagen wir, keine Überfliegerbranche in den letzten 10 Jahren oder darüber hinaus gewesen. Es sind natürlich, habe ich mir aufgefallen, wie ich letztes Mal versappelt, es sind natürlich generell keine Wachstumswerte. Ich habe vorletzte Woche gesagt, Telekommunikationswerte sind klassische Wachstumswerte, das ist natürlich Unsinn, genau das Gegenteil, klassische Value-Werte. Und dementsprechend verhält sich die Verizon auch. Was jetzt die konkreten Zahlen betrifft bei Verizon, da lag die Korrektur, glaube ich, eher daran, dass man sehr hohe Abschreibungen hatte wegen eines Entlassungsprogramms, das recht teuer ist. Und das war so, glaube ich, das, was kurzfristig ein bisschen auf die Kurse drückte. Aber man hat jetzt, wir nehmen ja Mittwoch auf, schon die Hälfte der Verluste nach der Zahlenverkündung wieder aufgeholt. Insgesamt sind das natürlich sehr konservative Werte. Also Value-Werte, Dividendenwerte, Dividendenrendite liegt bei über 6% bei Verizon. AT&T ist ähnlich zu sehen. Beide haben auf 5-Jahres-Sicht negative Kursentwicklung. Das muss man dem Umfeld auch erstmal schaffen. Möglicherweise haben, und da kann man bei Verizon sehen, bei der Frage steht da jemand auf den Kabel, dass sie zwei interessante Sachen haben. Also einmal haben sie mehr Neukundenzuwachs als gedacht. Das war so ein positiver Punkt. Fast 240.000 Neukunden. Und sie setzen verstärkt auf funkbasierte Internetanschlüsse und auf stärker auf Breitband- und Internetprodukte, also mehr als auf klassische Mobilfunkkunden. Und bei diesen Fixed Wireless Kunden haben sie jetzt knapp 4,2 Millionen Kunden und damit mehr als 360.000 mehr. Und das war im Grunde ein Punkt, der die Märkte oder die Analysten auch relativ positiv beeindruckt hat. Und von daher gibt es da, abgesehen jetzt von diesem Abschreibungsthema, das man hat, schon Punkte, wo man sehen kann, vielleicht erholen die sich. Also das gilt ähnlich für die AT&T und wie die Verizon. Das sind so die eigentlich trägen Dickschiffe in der Branche, die sich in letzter Zeit wenig erholen konnten, haben jetzt dieses Jahr eine positive Performance erzielt, aber eben lange negativ. Und da besteht vielleicht die Chance. Vielleicht schließen sie an die Deutsche Telekom, die ja schon sehr lange, 105 Jahren positiv läuft, auf, an und haben da vielleicht noch einige Erholung vor sich. Wenn man so die Abstufung macht, welche Werte sind zuletzt gut gelaufen und welche sind eher weniger gut gelaufen, also Verizon und AT&T eher die Trägen, die bisher noch nicht so überzeugt haben, die möglicherweise aber Restructuring- und Turnaround-Fälle sind. Die Deutsche Telekom ist schon sehr gut gelaufen, war einer der besten, ein sehr guter Performer im DAX und ist auch einer der 3 oder 4 größten Werte im DAX nach der SAP und der Siemens. Und der Top-Wachstumswert in der Branche ist T-Mobile US. Die haben jetzt auf ein Jahr eine Performance von 60% und auf 5 Jahre von 180%, aber zahlen natürlich auch weniger Dividende. Also diese Abstufung. Und von daher würde ich sagen, wenn man einen konservativen Dividendenwert haben möchte mit möglicherweise Turnaround-Potenzial, kann man sich sowohl die Verizon als auch die AT&T mal gut angucken. Wie siehst du das?
Ja, man sieht halt schon, dass natürlich Verizon hat jetzt nicht selber Themenparks, das habe ich mich jetzt gerade verschaut, das ist natürlich die Comcast.
Wollte ich nicht kommentieren.
Sondern Comcast war das. Nein, Verizon ist natürlich einer der größten Carrier in den USA und sie sind aber sowohl im Mobilfunk als auch im Festnetz bzw. Breitband- und Internetgeschäft unterwegs. Sie wollen ja auch den Glasfaseranbieter Frontier Communications übernehmen und da sieht man so ein bisschen schon, dass natürlich auch der Vergleich direkt immer schwierig ist. Also gerade zu einer AT&T, die ja dann teilweise noch viele andere Randbereiche dann haben. Also die sind zwar im Mobilfunkbereich schon unterwegs und als klassischer Carrier, du hast schon gesagt, T-Mobile, AT&T, Verizon sind die 3 großen. Aber es ist natürlich schon dahingehend schwierig, weil man sieht, die versuchen jetzt natürlich tendenziell eben auch eher im dem Breitband-Internetgeschäft noch stärker aufzutreten, weil man eben dort ein sichereres Geschäft hat, weil wer einmal sozusagen denn angeschlossen ist, man kennt es ja selber, Kabelnetz in Deutschland, wenn man da eben im Endeffekt irgendwie einen Vertrag abschließt, den kündigt man ja dann nicht, also so schnell, sondern den hat man, der läuft dann einfach durch, ist ein laufender Posten und so ähnlich läuft das natürlich auch, wie indessen ist bei Mobilfunkverträgen doch eher meistens so eine Tendenz eben dazu ist, dass man eben mal von dem einen Vertrag zum nächsten springt, warum auch immer, wahrscheinlich ist das so ein bisschen dieser Habitus, den so eine Technologie natürlich auch mitbringt oder hat. Und das merken natürlich die Unternehmer. Das heißt, hohe Marketingaufwendungen sind erforderlich, damit man eben die Kunden kriegt. Und das ist auch so ein bisschen der Manko gewesen, was Verizon halt hatte. 239.000 Vertragskunden sind neu gewesen. Klar, alles gut. Aber ja, das ist halt so, hat einem natürlich auch Kosten im Endeffekt verursacht. Und demzufolge, ja, also ich sehe es ähnlich, wie du auch ausgeführt hast. Telekommunikationswerte sind schon auch wichtiger Standbein, wenn man eben ein gut diversifiziertes Depot hat. Das heißt, ist man auf Deutschland fokussiert, führt eigentlich keinen Weg an der Deutschen Telekom vorbei. Blick Richtung USA ist eben eine Verizon oder eine AT&T aus meiner Sicht heraus schon auch interessant. Man muss halt nur sehen, alle Carrier kämpfen damit und das gilt tatsächlich auch für alle drei. T-Mobile weiß ich jetzt aktuell nicht, aber dass die einen hohen Verschuldungsgrad haben, weil natürlich die Infrastruktur muss im Vorfeld ja gebaut werden und wird dann über die kommenden Jahrzehnte genutzt und sozusagen dann die Schulden rückgeführt. Das ist jetzt nicht das große Problem, aber immer wieder natürlich auch ein Punkt, wo man einfach sagt, das drückt natürlich auf die Ertragslage. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Das sind jetzt keine mega dynamischen Unternehmen wie jetzt eine Amazon oder eine Alphabet oder so, die irgendwas erfinden und dann out of the blue da hochskalieren können, sondern man muss vorher die Schippe in die Hand nehmen, Kabel verlegen und das kostet Geld und entsprechend so kann man die Unternehmen sehen.
Sehr gut. Dann kommen wir zu einem anderen Dickschiff des US-Marktes, einer Ikone des US-Marktes. Wir hatten vorhin schon über Tesla gesprochen, hier ist ein klassischer Automobilhersteller, GM. Fahren die allen davon?
Ja, anscheinend schon. Also hier muss man ganz klar sagen, Chapeau an Frau Barra, die ja neue GM-Chefin ist. Eine Frau sozusagen, eine Frau an dem Kopf oder als Kopf des Konzerns.
Eine Frau nicht nur bessere Autofahrer, sondern auch bessere Automanager.
Genau, jetzt hat man sozusagen hier bewiesen, die wirklich mega den Konzern auf links gekrempelt. Hat ja frühzeitig gleich als erstes dann eben die Produktpalette stark eingedampft, hatte sich auf wesentlich wenige Fahrzeuge fokussiert. Und das Ganze ist von Erfolg gekrönt gewesen, kann man gar nicht anders sagen. Umsatz im dritten Quartal auf 48,8 Milliarden zugelegt, gut 10% mehr als noch vor Jahresfrist und deutlich über den Erwartungen der Analysten. Also wie gesagt, auch hier bin ich gespannt, wie die deutschen Autobauer abschneiden werden. Gerade in den GM, die man eigentlich aus meiner Sicht heraus gar nicht vielleicht so jetzt auf dem Fokus hatte, sondern eher so gedacht hätte, okay, die werden so ein bisschen wie ein Ford-Konzern abschneiden, also irgendwie so lala. Läuft aber wirklich ganz gut. Also man hat hier wirklich gezeigt, dass man es kann, dass man den Markt versteht, dass man sich positioniert. Man versucht auch unabhängiger vom wesentlich zickigeren und schwierigeren chinesischen Markt zu werden. Natürlich auch gerade im Hinblick auf das Wahlergebnis, was da anstehen könnte. Und hat man profitiert natürlich ganz klar davon, Make America Great Again sozusagen, also sprich Binnenmarkt USA, klassische Modelle, wo eben sozusagen Joe Sixpack, Jane Doe dann halt genau diese Marken kaufen und weniger in Europa eigentlich für die zwar auch eine Rolle spielt, aber wo man ganz klar sieht, Fokus liegt auf den USA, Fokus liegt auf SUVs und all die Wagen, die eben dort entsprechend gekauft werden. Und macht vieles richtig, kann man gar nicht anders sagen. Gewinnprognosen hoch, wie gesagt, und die Strategie ist richtig. Finde den Konzern insgesamt gut, muss ich ganz klar meine Meinung irgendwie revidieren, weil ich immer vorher, wie gesagt, GM so ein bisschen eher so in die zweite, dritte Reihe gerutscht habe. Aber ich glaube, die machen vieles richtig. Und aber für mich trotzdem momentan keine Branche, die ich, glaube ich, unbedingt haben wollen würde. Wie siehst du die?
Sehe ich wohl ähnlich. Also die Branche insgesamt wäre allenfalls das kleine Weimar schon sinnvoll und innerhalb der Branche würde ich aber auch eher auf die Amerikaner, eher auf General Motors als auf die Deutschen gehen. Und vielleicht eine Toyota, wenn man sich mehr anguckt.
Ja, gut, stimmt. Oder eine Hyundai, ich letztens gesehen, auch coole Bewertungen. Südkoreanen kam heute mit Zahlen, weiß gar nicht, wie die waren, aber auch interessant.
Ja, wie gesagt, eher spannend als die besonders problembelasteten deutschen Automobilhersteller, die sozusagen das Boeing des Automobilbaus.
So, nächstes Unternehmen, Münchner Rück, Wirbel um die Quartalzahlen, wirbeln da sozusagen die Wirbelstürme Milton und Helen, die Zahlen durcheinander. Wie siehst du die?
Ja, also die Wirbelstürme wirbelt vielleicht die kurzfristige Reaktion durcheinander, aber insgesamt kann man schon sagen, ist die Versicherung für mich ein Gegenbeispiel, dass Deutschland nun doch Branchen hat, in denen Deutschland es kann. Also die
Sicherheit geht in Deutschland immer.
Ja, genau, eben. Also die zur Münchner Rück speziell, also es gab jetzt überraschend hohe Ankündigungen, überraschend hoher Schäden- und Schadensregulierung aus den jüngsten Wirbelstürmen in Florida. Das hat die Anleger wohl ein bisschen irritiert, aber im Grunde waren die Zahlen nicht schlecht. Also die Zahlen waren im Grunde sogar gut. Also der Gewinn im Q3 lag bei 900 Millionen Euro und damit fast eine halbe Milliarde höher als erwartet. Nettogewinn der ersten 9 Monate bei 4,7 Milliarden Euro und die Zahlen an sich waren gut. Und ich sage mal, wenn Versicherungen auch Schäden durch Naturkatastrophen berichten, dann ist das im Grunde ja nichts, was langfristig etwas über die Managementqualität oder den Business Case aussagt. Im Gegenteil, so etwas kann zu langfristig höheren Prämieneinnahmen führen für die Branche insgesamt, für die Häuser. Und ich sage immer, ich bin echt skeptisch, ob man jetzt sich als deutscher Anleger ein Portfolio mit deutschen Aktien vollhauen sollte, also aus verschiedenen Gründen schon nicht. Aber bei den Versicherungen, denke ich, ist Deutschland recht stark und die Münchner Rück ist da genauso wie die Allianz oder auch die Hannover Rück, die drei Player im DAX, sicherlich als eines der attraktiveren Berufsunternehmen in Deutschland zu sehen. Von den Eckzahlen, Marktkapitalisierung von 64 Milliarden, etwa genauso viel Umsatz, also Kursumsatzverhältnis von 1. Kursgewinnverhältnis liegt im Moment bei 14 für die erwarteten Gewinne bei knapp über 10. Und ja, haben sich im letzten Jahr mit 27% positiv entwickelt, und über 5 Jahre mit 90%, über 10 Jahre mit 215%, das ist eine Jahresrendite von 12,16. Das ist für die Zocker der Gen Z wahrscheinlich gar nichts, aber ich denke, das zeigt auch schon, dass das eben solide Dauerläufer sind, die Allianz ähnlich. Allianz noch ein bisschen konservativer, weniger Kursentwicklung, ein bisschen größer, dritt- oder viertgrößter Wert im DAX, also mit der Deutschen Telekom immer so um bald Platz 3 oder 4. Marktkapitalisierung 116 Milliarden und etwas höhere Dividendenrendite. Hannover Rück ist noch ein bisschen sportlicher, ein bisschen kleiner, Marktkapitalisierung auch von 30 Milliarden und etwas höheres Kursgewinnverhältnis, hatte aber auch eine deutlich höhere Performance über die letzten mehreren Jahre betrachtet, auf 10 Jahre von fast 300%. Und dafür eine tendenziell etwas niedrigere Dividendenrendite. Also die sind schon, das sind schon interessante Player und die Branche insgesamt, haben wir ja schon oft gesagt, Finanzen insgesamt, insbesondere Versicherungen haben wir immer hervorgehoben, sind in dem jetzigen Umfeld gut angezogen und die können auch, man sagt ja immer, was mit dem Klimawandel, da werden die Versicherer nicht Leidtragende, sondern es werden die Profiteure, wenn sich das weiterhin stärker in den Schadenzahlen zeigt.
Ja, die Prämien gehen hoch, mehr Leute nehmen Versicherungen, genau. Und so, ne? Diese Effekte, die man sieht. Ja, ich glaube, so ein bisschen bei der Münchner Rück war vielleicht der Punkt, dass die ihre eigenen Prognosen, die hatten ja einen Konsens ausgegeben von 1,42 Milliarden und 900 Millionen sind es dann in Anführungsstrichen nur geworden. Hier liegt man natürlich schon massiv daneben. Also das heißt, man hat halt die Hurricane-Saison in den USA massiv unterschätzt. Und deswegen glaube ich so ein bisschen diese Schreckmomente dabei. Aber insgesamt beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist ein interessanter Konzern, auch gerade dadurch, dass man im Erstversicherungsgeschäft drin ist. Also wie viele deutsche Konzerne es ja auch sind. Ich glaube, Hannover Rück und Talanx machen das, glaube ich, auch. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die Münchner Rück über die Ergo. Und das ist auch eine eigentlich ganz smarte und interessante Kombination, die man da hat. Also eigentlich auch so ein Unternehmen, wo man sagen kann, gerade so ein bisschen vielleicht für diejenigen, die sich ihr Depot aufbauen wollen, erstmal auf den deutschen Markt gucken, da kann man in Münchner Rück eigentlich nicht wirklich viel verkehrt machen. Also das ist halt ein solides Unternehmen, hat eine relativ ordentliche Dividendenpolitik. Klar wird sich das, die Papiere sind natürlich jetzt nicht vor Kursverlusten gefeit, das ist natürlich klar, sondern die gehen mit dem Gesamtmarkt. Aber es ist zumindest mal eine attraktive und smarte Möglichkeit, um so einen Grundbaustein eines gut aufgebauten Depots setzen zu können. Aber dazu gehört halt auch, wie du gesagt hast, ob eine Hannover Rück oder Allianz oder eine Talanx, das sind alles Unternehmen, die so ein bisschen in die gleiche Sparte gehen, wobei natürlich Münchner Rück schon mit zu den Global Playern halt auch im Rückversicherungsgeschäft zählt. Also durchaus eigentlich interessant. Ja.
Bevor man jetzt einsteigt, vielleicht jetzt die Bodenbildung abwarten.
Genau.
So ziemlich solide unter Wellen nach oben geschwungen und haben mit kleine Wellen nach unten. Und ich gehe davon aus, dass nur eine Welle ist. Halt, du hast recht, ich habe mich eben versprochen, waren 0,9 Milliarden war eine halbe Milliarde weniger als erwartet.
Genau. Wenn wir schon bei Wellen sind, tauchen wir gleich ab in Teil 3 in die makro- und mikroökonomische Unterwasserwelt der Börse und werden mal schauen, was da so von den Marktteilnehmern in der nächsten Woche erwartet bzw. beobachtet werden wird.
Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 3 und wir sind jetzt in der Unterwasserwelt der Börse angekommen. Wir gucken jetzt sozusagen auf den makroökonomischen Blick, beziehungsweise nehmen den makroökonomischen Blick ein und schauen uns mal an, was in der kommenden Woche so ansteht. Dirk hat gerade schon seine Tauchermaske aufgesetzt und den Schnorchel angelegt. Mal sehen, ob wir ihn noch verstehen hören. Dirk, worauf achtest du in der kommenden Börsenwoche auf der makroökonomischen Ebene besonders?
Du meinst, ob du mich verstehst, hängt davon ab, wie deutlich ich spreche.
Genau, nicht vom Unternehmen.
Ich dachte, du verstehst mich so oder so nicht. Nein, im Ernst. Also nächste Woche, ja, spannende wieder zum Ende der Woche hin. Ansonsten, Montag habe ich eigentlich nichts besonders Relevantes. Dienstag könnte man die Immobilienpreise, die JOLTS aus den USA nehmen. Mhm. Verbrauchervertrauen, Conference Board, Arbeitslosenquote aus Japan und in Deutschland das GfK Verbrauchervertrauen. Ansonsten spannender wird es dann eigentlich so ab Mittwoch, sage ich mal. Mhm. Im Mittwoch haben wir aus Deutschland und Europa das Bruttoinlandsprodukt. Sieht man, wie sich die Konjunktur hier entwickelt, ob Deutschland nach wie vor ein bisschen das Sorgenkind innerhalb Europas bleibt, den ADP-Beschäftigungsreport aus den USA und dann auch aus den USA das BIP. Darüber hinaus dann aus Deutschland die Verbraucherpreisdaten und dann geht es Donnerstag richtig los mit erstmal aus China die PMI-Daten zum nicht verarbeitenden Gewerbe, da kann man vielleicht müssen wir sehen, wie es um die Konjunktur in China steht. Die Zinsentscheidung aus Japan, wichtig. Die BOJ, Bank of Japan, ist ja eine der wenigen Notenbanken, die eher in einem Zinserhöhung statt in einem Zinssenkungszyklus ist. Mhm. Aus Deutschland, Europa Einzelhandelsumsätze, aus Deutschland, aus Europa Verbraucherpreise und den PCE-Kerndeflator aus den USA. Und am Freitag dann wichtig, auch schnell den Kaijin-Index und die Arbeitsmarktdaten aus den USA, ISM-verarbeitendes Gewerbe, durchschnittliche Stundenlöhne und Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft aus den USA. Das sind so die Kernpunkte, die ich habe, wie gesagt, mit einer Ballung am Donnerstag und Freitag.
Mhm, durchaus. Also Bank of Japan wird nochmal wichtig werden. Klar, da ist man ja genau im gegenläufigen Zyklus, wobei ich jetzt nicht rechne, dass da eine Zinsanhebung stattfindet. Man erinnere sich aber an den, was war das, glaube ich, 31. Juli oder 1. August, als nämlich doch out of the blue eine Zinsanhebung vorgenommen wurde und die Märkte quasi, ja gut, kurzzeitig kollabierten. Also da sieht man mal, dass selbst so eine vielleicht nicht unbedingt jedem geläufige Notenbank dann doch eben auch mächtige Auswirkungen haben kann.
Die wollten
wenn
auch mal eine Party schmeißen.
Genau, die haben halt gesagt, so, jetzt zeigen wir euch auch mal, wir können das auch, genau. Also von daher sicherlich ganz spannend und natürlich die Arbeitsmarktdaten plus PCE-Deflator, das sind halt so die Dinge, die ich auch auf der Agenda habe. Gucken wir mal auf die mikroökonomischen Seite. Da wird es tatsächlich, da kann man jetzt einen eigenen Podcast draus machen, eine Stunde ja. lang. Das ist wirklich heftig. Ja. Aber welche Unternehmen hast du denn so grob im Fokus?
Also, wie du sagst, schon relativ viel. Ich einfach schon gesagt habe, wie in jeder Quartalsberichtssaison natürlich die ganz besonders schwergewichtigen Werte von der Marktkapitalisierung her, diejenigen, die ich am meisten im Fokus habe. Das sind einmal jetzt diese Woche eine Alphabet, eine AMD am 29. Dann darüber hinaus am 29. vielleicht auch noch eine Visa. Die Kreditkarten können einiges über die Stabilität des US-Konsumenten in den USA aussagen. Eine Eli Lilly am 30. Meta-Plattform ist auch allein schon wegen des Marktgewichtes wichtig am 30. und am 31. dann kommt die Amazon, die ich fälschlicherweise letzte Woche in diese Woche verlegt habe, die Apple und vielleicht noch die Bank of China auch am 31. Das sind so die ganz wichtigen, aber es sind so viele andere auch wichtige.
Genau, Montag zum Beispiel Ford on Semiconductor, Philips, Traton Wackerchemie, Waste Management,
Cadence Design.
Dann Dienstag Adidas, ne, genau. AMD zum Beispiel noch, American Tower.
BP.
Genau.
Chipotle.
Dann sehen wir China Petroleum and Chemical, die HSBC, auch nochmal.
HSBC, größte Bank Europas.
Genau. Covestro, sicherlich auch interessant, gerade in Bezug auf die Übernahme. D.R. Horton, großer Baukonzern. Diver Security, Trägerwerke, also man merkt schon, da geht es dann wirklich los. FMC, ebenfalls ein Unternehmen, was ganz spannend ist, ein Agrarchemieunternehmen am 29. HelloFresh, für die aus der zweiten Reihe, die sich solche Aktien angucken. Lufthansa, 29.10. Ja. auch noch mit Zahlen. Wir kriegen eine McDonald's. Ne, also,
was sie zu ihrem aktuellen Kolibakterien.
Genau, und sagen. Ja, die von Präsident Trump.
Genau. Auch mal.
PayPal. MSCI, genau, PayPal werden wir, OMV, der Rohölkonzern aus Österreich, Pfizer am 29. auch immer wieder nachgefragt, Stanley Black & Decker am 29. Also ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen den Partypuper spielen und hier noch ein paar Sachen, genau. Advantes kommt zum Beispiel, Abry am 30. Airbnb, wir bekommen Airbus am 30. Allstate, Amgen am 30. BASF, Biogen zum Beispiel ebenfalls am 30. Caterpillar, Clorox, gut, ist jetzt nicht so bekannt. eBay, Eli Lilly, hast du, glaube ich, gesagt, oder? Weiß ich nicht.
Ja, hat eBay, also Eli Lilly ist natürlich, muss man mal gucken, von der Marktbewertung ein ganz großer Wert.
Ja.
Wenn du sagst, das hängt ein bisschen davon ab, ob es da Konkurrenten bei deinen Fett wegspritzen nimmt. Ich weiß, du hast die nicht nötig, aber das
ist, naja, weißt ja nicht, ob ich vielleicht bisher schon.
Und vertiefen wir das Thema nicht. Und also rein von der Marktkapitalisierung her auch ganz großes Dickschiff, wäre auch einer der Kandidaten, der aufschließen könnte zu den Mac-7-Werten.
Mhm.
eBay ist potenzieller Return-on-Kandidat. Ja.
Dann haben wir noch die KLA Tencor, ist auch aus dem Halbleiterbereich. Wir bekommen MetLife, MGM Resource, Microsoft am 30. Hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Morphosis, gut, das spielt jetzt nicht mehr so die Rolle. Dann haben wir PetroChina am 30.
Starbucks,
genau. Samsung SDI am 30. ebenfalls.
Und die Volkswagen, auf die du dich wahrscheinlich freust.
Ja, genau, auf jeden Fall. Genau, also die Autowerte, die deutschen, da schaue ich tatsächlich drauf, gerade mit Blick oder mit Rückblick auf Tesla und GM dann. UBS kommt am 30., wird auch spannend, wie da die Integration der Credit Suisse vorangeht. Aixtron am 31., wir bekommen die M-Corp PLC am 31., dann Andritz, auch ein österreichisches Unternehmen, AT&S am 31., eine BNP, große französische Bank am 31., Bristol-Myers Squibb am 31., auch ein Unternehmen, was oft nachgefragt wurde. Jetzt vorhin hier das Unternehmen Comcast am 31., den ich jetzt aus Versehen die Themenparks bei Verizon zugeordnet hatte. dann haben wir noch Eastman Chemical am 31.,
ConocoPhillips,
genau.
Estée Lauder.
Also man merkt schon, ING kommt am 31. Intel, auch spannend, Halbleiterwert, zuletzt ein bisschen abgelost, jetzt natürlich die Frage, genau, eine Linde kommt am 31., wir kriegen eine Merck, ich glaube, das ist die amerikanische, genau.
Ja.
Dann
Mastercard.
Mastercard.
Ganz interessant, einer der großen Konkurrenten von Amazon, lateinamerikanisch, die Amazon von Lateinamerika, wenn man sich den Chart mal anguckt, das sieht auch interessant aus.
Samsung am 31.,
ja.
Ebenfalls spannend.
Total, Foslo aus Deutschland.
Genau, dann haben wir Xylem am 31., Chevron am 1., Mitsubishi, also da geht es dann auch in Asien los, Yamaha sehe ich hier, dann Berkshire Hathaway, da gehen wir schon eine Woche drüber, genau, nee, das reicht jetzt auch schon. Wir wollen ja nicht den Podcast unnötig.
Und das war nur eine kleine Auswahl.
Und das war nur, genau, die Auslese, ihr habt es ja gerade schon gemerkt, sozusagen das Konzentrat der Aufmerksamkeit, die Dirk und ich hier auf die Werte entsprechend gelegt haben. Vielen Dank, lieber Dirk, dass du dabei warst.
Danke dir, Andreas.
Diese wilde Safari hier durch die Börsenlandschaft gemacht hast. Elefanten haben wir erlegt. Wilde Tiere, Tiger, Raubtiere im zweiten Teil.
Im Tierschutz.
Ja, ich hoffe nicht. Und waren jetzt zuletzt sogar in der Unterwasserwelt, was will man mehr? Ihr werdet also hier überall zu Lande, zu Luft und im Wasser abgeholt. Wenn euch das Format gefällt, gerne Fragen da lassen, zuschreiben, was ihr wollt, was ihr rannehmen sollen. Und natürlich die aktuellen Fashion-Tipps von Dirk abholen, wenn ihr entsprechend Interesse daran habt. Und ja. Das war's. Schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dann, macht's
gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.